Nächster Halt, Universität.
Im Grundgesetz steht in Artikel 3, vor dem Gesetz sind alle gleich. Doch inwiefern dieser Grundsatz im deutschen Justizsystem in der Praxis tatsächlich gelebt wird, ist umstritten. Im letzten Jahr hat das Buch Die neue Klassenjustiz des Journalisten und Juristen Ronen Steinke für Aufsehen gesorgt. In diesem wird die deutsche Justiz kritisch analysiert und der Autor vertritt die These, dass es in Deutschland eine Zweiklassenjustiz gäbe. Auch die neue Richtervereinigung hat sich kritisch zum Justizsystem geäußert und macht Reformvorschläge. Mein Name ist Fabian und ich freue mich heute mit Simon Pschorr, einen Vertreter der neuen Richtervereinigung, bei uns im Podcast willkommen zu heißen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Simon, möchtest du dich unseren Zuhörenden einmal kurz selbst etwas näher vorstellen?
Herzlich gerne. Ich bin Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Konstanz. Darüber hinaus momentan abgeordneter Praktiker an der Uni Konstanz, Lehr hier im Strafrecht und Strafprozessrecht. Darüber hinaus bin ich der Fachgruppensprecher der neuen Richtervereinigung der Fachgruppe Strafrecht. Das heißt, meine spezifische Tätigkeit und meine Fähigkeiten liegen im Strafjustizsystem.
Okay, du hast gerade schon gesagt, du bist bei der neuen Richtervereinigung aktiv. Kannst du einmal erzählen, was diese neue Richtervereinigung macht und was daran so neu ist?
Ja, gerne. Die neue Richtervereinigung ist deswegen die neue, weil sie die zweite von den deutschen Richtervereinigungen ist, also tatsächlich im Verhältnis zum Deutschen Richterbund die neuere Vereinigung. Wir sind eine Organisation von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Diese Organisation ist ein Berufsverband. Das heißt, wir vertreten zum einen die Rechte und Interessen unserer Mitglieder nach außen, beispielsweise wenn es um Bewerbungsfragen geht, wenn es um Karrierefragen geht, wenn es um die Arbeitsweise der Justiz und entsprechende Pflichtverletzungen geht. Darüber hinaus sind wir ein politischer Akteur. Wir treten in rechtspolitischen Fragen nach außen auf und bringen die Stimme der PraktikerInnen aus der Justiz in Gesetzgebungsverfahren, in die Diskussion der Modernisierung des Rechts und in verschiedenerlei Hinsicht auch in den Fachdiskurs zwischen den Justizorganen.
Und kannst du einmal sagen, was so die ganz grundsätzlichen Ziele der neuen Richtervereinigung sind?
Die neue Richtervereinigung setzt sich für eine Demokratisierung und Modernisierung des Justizsystems ein. Wir sind die Vereinigung, die dafür steht, BürgerInnenrechte ins Zentrum der Justiz zu stellen und die Pluralität unserer Gesellschaft auch in der Justiz abzubilden, nicht nur im Hinblick auf Fragen von Geschlecht und Herkunft, sondern auch und gerade im Hinblick auf die Einstellung zum Recht und den Umgang mit dem Recht. Denn unterm Strich muss man sehen, dass die Arbeit mit dem Recht nie ganz wertungsfrei stattfindet und nie damit unabhängig von der Person und ihrem Lebensumfeld, ihrer Herkunft, ihrer Sozialisierung.
Ja, du hast gerade schon erzählt, du warst an der Staatsanwaltschaft tätig und bist gerade abgeordnet an die Uni. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also für welche Themenschwerpunkte warst du als Staatsanwalt tätig?
Ich war bei der Staatsanwaltschaft Konstanz für mittlere Kriminalität im Stadtbereich Konstanz zuständig. Also ich habe dort relativ viel Sexualstrafrecht gemacht. Aber darüber hinaus und das im Schwerpunkt mittlere Vermögensdelikte, Raub, räuberische Erpressung, größere Diebstähle und vergleichbare, doch nicht unerhebliche Delikte aus dem Vermögensbereich.
Ja, kommen wir nun auf unser Thema des Podcasts zu sprechen, die Ungerechtigkeit und die Ungleichheit im Justizsystem. Wie eingangs im Intro erwähnt, gibt es ja verschiedene kritische Stimmen, dass es in Deutschland eine Tendenz zur Zweiklassenjustiz gibt. Wie schätzt du die Gleichbehandlung und Chancengleichheit im deutschen Justizsystem ein?
vor dem Richter im deutschen Gericht sind Menschen dem Grunde nach gleich. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten. Aber wenn ich sage dem Grunde nach, ist es schon eine Einschränkung, die ich bewusst wähle. Denn es ist schon ein Unterschied, ob ich dem Grunde nach die gleichen Rechte habe und diese auch ausüben zu können, in der Lage zu sein, diese Rechte zu nutzen. Und ja, das deutsche Justizsystem ist unglaublich gut darin, Menschen tatsächlich gleich zu behandeln, ihnen die gleichen Pflichten zuzuweisen, sie in rechtlicher Hinsicht gleich zu behandeln. Wir haben aber meines Erachtens Schwächen dahingehend, die Unterschiede zwischen Menschen zu erkennen, die sich dann in der Rechtewahrnehmung auch niederschlagen. Was meine ich damit? Es ist für jemanden aus einem Arbeiterhintergrund oder mit wenig Geld deutlich schwieriger, erfolgreich aus einem gerichtlichen Verfahren herauszugehen, als für jemanden, der eine akademische Bildung hat, sehr viel Geld. Diese Schwierigkeiten werden potenziert, wenn auch noch Fragen der Herkunft, der Sprachkompetenz oder der spezifischen Orientierung dazukommen.
Und welche Faktoren führen jetzt in der juristischen Praxis zur Ungleichbehandlung?
Geld ist ein ganz wichtiger, ganz wesentlicher Faktor. Ich sagte es vorher schon, ich kann aus der Perspektive der Strafjustiz sprechen. Wir müssen schlicht und ergreifend sehen, jemand, der erhebliche Finanzmittel hat, ist in der Lage, sehr, sehr gute Anwälte zu bezahlen, die ganz andere Leistungen erbringen können als ein Pflichtverteidiger, eine Pflichtverteidigerin, die mit den eingeschränkten Vergütungssätzen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes arbeiten müssen und schauen müssen, dass sie schlicht und ergreifend um die Runden kommen. Wenn ich einen Anwalt nach Stundensatz bezahlen kann, dann wird er ein Interesse daran haben, mehr für mich aufzuwenden an Zeit, schlicht und ergreifend, um mehr Stundenvergütung bezahlt zu bekommen. Und da reden wir jetzt nur über die Unterschiede zwischen verschiedenen Anwälten. Da haben wir noch gar nicht über die Frage geredet, ob ich überhaupt einen Anwalt habe.
Ja, lass uns doch darüber nochmal sprechen. Wie sieht denn das System der Pflichtverteidigung in Deutschland aus und was gibt es daran für Kritik?
Also die Pflichtverteidigung in Deutschland ist angeknüpft an spezifische Fallkonstellationen. Wir knüpfen nicht an irgendwelche Zustände oder den Beschuldigten an, sondern an die Frage, ob oder ob nicht er eine spezifische Straftat begangen hat, ob die Tat ein Verbrechen ist, ob sie zur Zuständigkeit des Schöffengerichts, des Landgerichts oder des Oberlandesgerichts gehört. Das heißt, wir stellen erst einmal die Tat und die Tatschwere in den Vordergrund. Daneben haben wir auch Fallkonstellationen, die an spezifische Einschränkungen der Verteidigungsfähigkeit des Täters anknüpfen. Beispielsweise ist ein Pflichtverteidiger zu bestellen, wenn jemand in Haft genommen wird oder sich gerade in einer Haftanstalt oder psychiatrischen Einrichtung befindet, weil dann davon ausgegangen wird, dass er sich halt schlechter verteidigen kann als jemand, der auf freiem Fuß unterwegs ist. Aber dem Grunde nach knüpfen wir an die Tat und spezifische Umstände der Strafverfolgung an. Wofür wir uns nicht interessieren, ist, ob sich jemand einen Anwalt leisten kann. Und das ist meines Erachtens eine Schwäche des deutschen Pflichtverteidigungssystems. Hintergrund dieser Schwäche ist, dass wir nach europäischem Richtlinienrecht eigentlich dazu verpflichtet wären, eine Prozesskostenhilfe im Strafverfahren zu gewährleisten. Der deutsche Gesetzgeber hat allerdings erfolgreich Lobbyarbeit in Brüssel gemacht und damit verhindert, dass es zwingend ist, eine Prozesskostenhilfe für alle Verfahren zur Verfügung zu stellen, sondern es reiche auch aus, wenn an materiellen Kriterien entschieden wird, ob jemand einen Verteidiger gestellt bekommt. Und genau das machen wir in Deutschland bisher, an materiellen Kriterien zu entscheiden. Dass die dann keine materiellen Kriterien angeknüpft an den Täter sind, sondern materielle Kriterien angeknüpft an die Tat und ihre Verfolgung, ist nach dem Richtlinienrecht unmaßgeblich, aber nicht das Ziel, das der europäische Gesetzgeber uns vorgegeben hat.
Ja, du hast die europäische Gesetzgebung angesprochen. Wie wird das denn im Ausland gehandhabt mit der Pflichtverteidigung?
In nahezu allen anderen Ländern gibt es eine Verteidigung abhängig vom Einkommen des Beschuldigten. Es gibt ein Recht auf den Pflichtverteidiger, wenn ich mir keinen Verteidiger leisten kann. Das ist wirklich ein deutschsprachiges Sonderphänomen.
Ja, im Zusammenhang mit der Ungleichheit im Justizsystem werden auch sehr oft die Armutsdelikte thematisiert. Kannst du einmal schildern, was darunter verstanden wird und vielleicht welche Herausforderungen diese Armutsdelikte für das Justizsystem bedeuten?
Naja, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen Straftaten begehen. Die einen deswegen, weil sie andere Menschen hassen. Die anderen deswegen, weil sie sich einen Vorteil verschaffen wollen gegen Konkurrenten im politischen System oder im Wirtschaftsleben. Und dann gibt es Straftaten, die begangen werden, weil man auf eine andere Art und Weise sein Leben nicht mehr finanzieren kann. Dies ist die Kategorie Armutsdelikte. Das sind Delikte, die ganz häufig von Menschen begangen werden, die ansonsten kein oder ein geringes Einkommen haben. Das ist zum einen Diebstahl, insbesondere von Lebensmitteln oder vergleichbarem täglichen Bedarf, damit verbunden die Unterschlagung. Das ist darüber hinaus der Betrug in Gestalt des Sozialleistungsbetrugs, also der Falschangaben oder Nichtangaben im Verhältnis zu den Sozialleistungsbehörden, wenn es darum geht, ein Nebeneinkunft zu verschleiern, ein kleines Einkommen, das ich nebenher habe und dennoch Sozialleistungen zu beziehen. Und es sind schließlich und endlich so Delikte wie das Erschleichen von Leistungen, vulgo das Schwarzfahren, also wenn es darum geht, sich das Ticket im Bus nicht leisten zu können bzw. nicht leisten zu wollen. Diese Delikte treten geballt bei Menschen auf, die ein geringes Einkommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie solche Delikte begehen, ist signifikant höher als bei Menschen mit ordentlichem Einkommen. Ja, warum sollte ich mich strafbar machen, wenn ich im Bus fahre, wenn ich mir auch das Ticket leisten kann? Ja, deswegen leiste ich mir halt das Ticket. Diese Delikte führen dazu, dass wir in unserem Strafsystem immer wieder mit einer spezifischen Schicht an Menschen konfrontiert werden, die vor Gericht stehen. Und das sind Menschen mit geringem Einkommen und damit häufig verbunden mit einer geringeren Bildung, die auf andere Weise als nur durch das Fehlen von Geld sehr, sehr stark darin beeinträchtigt sind, mit uns Justizangehörigen zu kommunizieren. Sie sind schlicht und ergreifend nicht so bewandert darin, im Rechtsverkehr sich zu bewegen, mit unserer komplizierten Terminologie umzugehen, mit unserer Sprache zu arbeiten, zu verstehen, was wir ihnen eigentlich sagen wollen. Und da meine ich jetzt nicht Fachsprache. Da meine ich ganz banale Begrifflichkeiten.
Also forderst du auch, dass die Justiz da klarer kommuniziert mit den Beschuldigten?
Ja, wir müssen unsere Art und Weise zu sprechen an den Adressaten anpassen. Der Gesetzgeber fordert das bereits, wenn es um Jugendliche geht. Da steht im Gesetz mittlerweile ausdrücklich drin, wir müssen in jugendverständlicher Sprache kommunizieren. Das heißt nicht in jugendtypischer Sprache. Also ich muss jetzt nicht zum Angeklagten sagen, hey Alter, das muss nicht sein. Aber ich muss so mit ihm reden, dass er in der Lage ist, nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, Richter hat mir eine Botschaft geschickt, die Botschaft von Bro akzeptiere ich jetzt mal. Das ist, was ich meine mit verständlicher Sprache. Und wenn ich mir jetzt gerade meine bisherige Interviewführung anschaue, dann stelle ich fest, dass ich versuchen muss, leichter und weniger kompliziert zu sprechen. Das ist schlicht und ergreifend eine Frage von Übung und Sozialisierung. Also wir gehen durch eine Schule, in der Sprache Instrument ist und in der wir lernen, mit Sprache ganz präzise Aussagen zu treffen und dann auch entsprechende spezifische Wörter für spezifische Phrasen zu verwenden, um klar zu sagen, was wir wollen. Und dann treffen wir auf Menschen, die das nicht verstehen, die mit diesen Phrasen nicht familiär sind, die das nicht schon mal gehört haben. Und dann fällt es auch uns schwer, von diesen Phrasen abzuweichen und in allgemeinverständliches Deutsch zu wechseln. Aber das ist unsere Pflicht, das müssen wir tun.
Ja, spielt diese Verständigung auch eine Rolle im Jurastudium? Also werden dort auch soziologische oder psychologische Themen gelehrt?
Nein, 0, gar nicht. Das Jurastudium drillt einen viel mehr dazu, eine spezifische Sprache zu erlernen und anzuwenden. Den Blick für das Wesentliche, für den Tellerrand, den haben wir nicht, der wird auch nicht gelehrt. Und das ist unglaublich schade, weil sowohl Fragen der Gesellschaft, also soziologische Fragen, als auch Fragen der Psychologie des Einzelnen sind für unsere praktische Arbeit unverzichtbar. Es macht einen Unterschied, ob ich mit einer Person mit Migrationshintergrund über spezifische Fragen der Ehre beispielsweise diskutieren möchte oder ob ich mit einer Person aus deutschen Sozialisierung darüber reden möchte. Und ich meine, das ist jetzt nicht eine Frage, ob ich jetzt irgendwelche Ehrenmorde rechtfertigen möchte. Der Terminus ist sowieso ganz, ganz gefährlich. Sondern da reden wir über sowas wie ein Beleidigungsdelikt. Da kann ganz andere Verhaltensweisen oder Äußerungen als problematisch verstanden werden oder als unproblematisch eingeordnet, als wir das, die Mehrheitsgesellschaft das tut. Oh nein, auch ein schwieriger Begriff. Ich meine, dass Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, es regelmäßig tun. Die Mehrheitsgesellschaft gibt es nicht. Wir sind erfreulicherweise eine plurale Gesellschaft, das zeichnet Demokratien aus. Da gibt es vielleicht eine Mehrheit, die sich aktuell in politischer oder gesellschaftlicher Hinsicht durchsetzt. Aber wir haben eben keine homogene, eine Gesellschaft, an der wir das richtig oder falsch von Verhaltensweisen messen können, sondern wir sind, diese Verhaltensweisen werden regelmäßig in der Gesellschaft untereinander ausgehandelt, was als richtig und falsch zu verstehen ist. Deswegen gibt es die Mehrheitsgesellschaft richtigerweise nicht.
Ja, sehr interessant. Wenn wir jetzt schon über die komplizierte Sprache gesprochen haben, würde ich gern daran noch anknüpfen. Und zwar werden heutzutage viele Verfahren ohne Anhörung nur schriftlich als Strafbefehl geurteilt. Kannst du einmal schildern, was denn ein solcher Strafbefehl überhaupt ist?
Ja, gerne. Strafbefehle sind untechnisch gesprochen Schreiben des Gerichts, die, wenn man sie unbeantwortet lässt, in Rechtskraft erwachsen und urteilsgleich sind. Der Strafbefehlsweg ist eine eigenständige Form des Abschlusses eines Strafverfahrens und ersetzt die Anklageerhebung. Wenn ich Anklage erhebe, gibt es eine mündliche Hauptverhandlung und nach der wird ein Urteil gesprochen. Der Strafbefehl ist dazu da, diesen aufwendigen Weg abzukürzen. Im Strafbefehl macht die Staatsanwaltschaft dem Gericht und dann das Gericht dem Angeklagten einen Vorschlag, wenn man so möchte. Es wird der Tatvorwurf geschildert, so wie in der Anklage auch. Und dann weicht der Strafbefehl aber dahin ab, dass auch eine konkrete Strafe festgesetzt wird für den Tatvorwurf. Und diese konkrete Strafe, die dem Grunde nach nur Geldstrafe sein darf und wenn ein Verteidiger beigeordnet wird, auch Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung, wird dann dem Angeklagten überlassen, ob er sie annimmt. So wäre eigentlich die Konzeption des Strafbefehls. Gerade gedacht für Bagatelldelikte, Massenverfahren, häufig für die gerade schon angesprochenen Armutsdelikte. Realiter bedeutet dieses Angebot, dass man die Möglichkeit hat, binnen 2 Wochen Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Der Einspruch muss schriftlich am Gericht eingelegt werden, das den Strafbefehl erlassen hat. Und da kann ich dann in den Einspruch reinschreiben, nee, ich akzeptiere diesen Vorschlag nicht. Dann kommt es zur mündlichen Hauptverhandlung. Jetzt habe ich schon gesagt, dass Armutsdelikte ganz häufig mit Strafbefehlen abgeurteilt werden. Und ich habe gesagt, dass Armutsdelikte ganz häufig von Menschen begangen werden, die ein geringes Einkommen haben und dass sie aus einer Gesellschaftsschicht kommen, die häufig weniger gut gebildet ist. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen so ein Schreiben vom Gericht, da steht Strafbefehl drauf, da kommt ein großer Vorwurf und unten eine Strafhöhe. Die meisten halten das schon für das Urteil und für unabänderlich. Das führt dazu, dass diese Gruppe schon mal keinen Einspruch einlegt. Und dann gibt es noch die Gruppe, die dem Grunde nach versteht, dass sich dagegen wehren kann, nur nicht so richtig wie. Ganz häufig in meiner Praxis habe ich Einsprüche gegen Strafbefehle erlebt, bei denen die Beschuldigten geschrieben haben, sie legen Einspruch ein und dann kommt ein sehr, sehr langer Text, der sich nur gegen die Strafhöhe richtet. Ich kann auch die Strafhöhe allein angreifen oder einen Einspruch tatsächlich auch nur gegen die Tagessatzhöhe erheben. Wenn ich das explizit sage, geht das Ganze im schriftlichen Verfahren wieder komplett ohne mündliche Hauptverhandlung. Aber das muss ich wissen. Ich muss auch so rüberbringen können, insbesondere schriftlich rüberbringen können, dass ich das Gericht versteht. Das hat dann häufig dazu geführt, dass ich mit solchen Leuten einen schriftlichen Austausch geführt habe. Ja, was wollen Sie eigentlich? Was ist das Ziel Ihres Einspruchs? Wollen Sie die Tat bestreiten oder geht es um die Strafe? Oder geht es dann nur um die Tagessatzhöhe? Was ist das Ziel Ihres Einspruchs? Und auch diese Hürde hält viele Menschen davon ab, diesen Einspruch überhaupt zu erheben. Jetzt könnte man sagen, boah, das ist doch gerade Sinn der Sache. Geht ja um effektives, schnelles Aburteilen von Bagatellen. Dieses effektive, schnelle Aburteilen von Bagatellen führt halt dazu, dass eine nicht unwesentliche Zahl an Betroffenen eigentlich mit dem Strafbefehl gar nicht einverstanden sind, ihn aber dennoch faktisch oder jedenfalls duldend hinnehmen und damit bestraft sind. Und schließlich und endlich in die Vollstreckung kommen. Das habe ich schon gesagt, es gibt diese ungezielten Einsprüche. Was ich aber noch viel häufiger erlebt habe, ist die Leute, die sich erst dann beschweren, erst dann ein Problem mit dem Einspruch, mit dem Strafbefehl haben, wenn es darum geht, die Strafe zu vollstrecken. Also eine Geldstrafe zu zahlen und wenn man das nicht kann, in Ersatzfreiheitsstrafe zu gehen. Mhm.
Ja, die Ersatzfreiheitsstrafen ist ja auch ein sehr großer Kritikpunkt am deutschen Justizsystem, dass gerade in Bezug auf die Delikte mit dem Schwarzfahren, dass dort sehr viele Beschuldigte eine Ersatzfreiheitsstrafe absolvieren müssen. Sind diese Ersatzfreiheitsstrafen wirklich notwendig und sinnvoll?
Die Frage muss man also unterschiedlich beantworten, je nach dem Blickwinkel, den man einnimmt. Nach geltendem Recht sind Ersatzfreiheitsstrafen bei Geldstrafen notwendig und sinnvoll. Es gibt nämlich keine andere Option. Das Gesetz bietet uns momentan an, eine Geldstrafe zu verhängen, wenn wir Freiheitsstrafe für nicht erforderlich erachten. Und wenn die dann nicht gezahlt wird, bietet uns das Gesetz nur sofort den Bau. Wenn ich keine andere Alternative habe, ist alles plötzlich erforderlich und sinnvoll. Faktisch haben wir aber Alternativen. Und jetzt bin ich bei der Veränderung des Rechts, der Lege Ferenda. Wir könnten beispielsweise mit Arbeitsleistungen weiterkommen. Es ist in der Praxis so, dass die Justizverwaltungen mit sogenannten Programmen Schwitzen statt Sitzen Angebote machen an Menschen, die im Grunde nach arbeitsfähig sind, Geldstrafen abzuarbeiten. Das meistens wieder im schriftlichen Verfahren, meistens spät, adressiert also wieder nicht unsere Gruppe, um die es eigentlich geht. Wir haben in Deutschland natürlich gewisse schwierige Erfahrungen mit Strafe durch Arbeit. Ich würde sagen, es lässt sich sehr wohl gut ermöglichen, wenn wir die Beschuldigten danach fragen, ob sie denn bereit wären, Arbeitsleistung zu erbringen. Ganz viele sagen, ja, na klar, ich würde arbeiten, wenn ich könnte. Ich verstehe bloß den Antragsweg nicht. Wenn wir das aktiv in die Hauptverhandlung einbinden würden und sagen, wir fragen direkt nach der Bereitschaft zu arbeiten, so wie wir beispielsweise nach der Bereitschaft, Bewährungsauflagen zu leisten, fragen, wäre das überhaupt kein Problem. Die zweite Frage ist, bringen uns diese Ersatzfreiheitsstrafen überhaupt irgendwas fürs Ziel unserer Strafe? Uns geht es ja nicht nur darum, ein Übel zuzufügen, sondern uns geht es darum, einen straffälligen Menschen wieder in den Kreis der Rechtstreuen zurückzuführen, Resozialisierung zu leisten. Naja, jemanden, der eine Geldstrafe nicht zahlen kann, deswegen ins Gefängnis zu stecken, hilft ihm nichts, in der Zukunft nicht mehr straffällig zu werden und dann vielleicht in der Lage zu sein, zukünftig Geldstrafen zu zahlen, wenn er welche verwirkt. Ich sagte es ja schon, Armutsdelikte werden aus Armut geboren. Dass die dann überraschenderweise nicht in der Lage sind, Geldstrafen zu bezahlen, ist ein Teufelskreis. Wir können natürlich mit Stundungen arbeiten, mit Ratenzahlungen arbeiten. Das hilft alles nichts, wenn ich halt kein Geld habe. Dann kann ich auch keine 20 Euro pro Woche zahlen. Das hilft auch nichts, ungeachtet der Frage, ob das nicht schon wieder einen bürokratischen Weg funktioniert, den diese Menschen regelmäßig gar nicht bestreiten können. Und ganz besonders dann nicht bestreiten, wenn sie nie Kontakt mit einem Richter, einer Richterin hatten, was häufig eben in Strafbefehlsverfahren der Fall ist. Und da kann jemand Gegenstand des Justizsystems werden, ich sage jetzt bewusst Gegenstand, nie einen Richter, eine Richterin gesehen haben, durch dieses Verfahren quasi durchlaufen, ohne mit einem Justizangehörigen über die spezifischen eigenen Probleme sprechen zu können, sondern halt alles nur schriftlich machen zu können, was halt viele unserer Kunden überfordert.
Ja, hinter den Armutsdelikten stecken ja auch oft tiefergehende persönliche Probleme, die jetzt so im Briefverkehr vermutlich gar nicht erst erkannt werden.
Ja, persönliche Probleme, und damit meine ich jetzt tatsächlich auch nicht nur familiär oder in einer Beziehung, sondern tatsächlich psychische Probleme, die damit auch die Befähigung einschränken, als mündiger Akteur in einem Verfahren mitzuwirken. Und wie gesagt, dann auch Frage der anderen kognitiven Fähigkeiten, Bildungsfragen, Fragen des Ausdrucks, Fragen des Sprachverständnisses. Ganz häufig haben wir das Problem, dass wir mit ausländischen Beschuldigten konfrontiert sind, bei denen die Polizei nicht ordentlich erhoben hat, ob sie tatsächlich des Deutschen mächtig sind oder nicht. Da hat uns der Europäische Gerichtshof mittlerweile erfreuliche Vorgaben gemacht. Wir müssen bei Anhaltspunkten für fehlende Sprachkompetenz Übersetzungen machen und Strafbefehle in Übersetzung schicken. Aber nicht jedem sieht man schon dem Namen nach an, dass das Deutsche nicht unbedingt mächtig ist. Eine ganz große Gruppe, die da immer wieder betroffen ist, sind russischstämmige Beschuldigte aus dem Raum Kasachstan. Da gibt es eine ganz große Gruppe von Menschen, die über mehrere Generationen mit ethnisch Deutschen verbunden sind, ethnisch deutsche Nachnamen tragen, beispielsweise Hermann heißen und aber eigentlich in Russland aufgewachsen sind, russischsprachig sind, mit Deutsch überhaupt nichts am Hut haben, denen man es halt am Namen nicht ansieht, sondern bloß man vermuten kann, dass jemand aus Kasachstan vielleicht Schwierigkeiten mit dem Deutschen hat. Umgekehrt kann ich auch nicht sagen, jeder, der aus Kasachstan kommt, ist des Deutschen nicht mächtig, ich mache überall eine Übersetzung, sodass wir halt hier tatsächlich in Ermittlungsnotwendigkeit geraten, die in der Praxis viel zu kurz kommt, gerade bei Bagatelldelikten.
Ja, bei den Ersatzfreiheitsstrafen könnte man auch ganz einfach ökonomisch argumentieren, dass die Delikte, also zum Beispiel das Schwarzfahren, ja nur einen sehr geringen Sachschaden verursachen. Gleichzeitig kostet ja ein Hafttag, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ich
weiß viel nicht. Geld. Ja. Es kommt darauf an, in welchem Bundesland man ist. Es ist tatsächlich ziemlich teuer, irgendwo zwischen 360 und 450 Euro. Das ist teuer. Vollkommen richtig. Und wir verhängen ja Geldstrafen gerade deswegen, weil wir die Freiheitsstrafe für unangemessen, besonders angesichts der verursachten Schäden, für unverhältnismäßig erachten. Da dann eine Freiheitsstrafe dennoch zu vollstrecken, ist halt nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Bei 265 StGB muss man ganz klar, also beim Erschleichen von Leistungen, muss man ganz klar sagen, hier ist die ernstzunehmende Frage, mit der wir uns konfrontieren müssen. Ist es denn Aufgabe des Staates, Schwarzfahren, Kosten einzutreiben für die Verkehrsunternehmen? Das ist doch eigentlich ein ganz klassisches Problem der Durchsetzung eines zivilrechtlichen Anspruchs. Warum macht das der Strafstaat? Ja? Warum machen wir das mit den Mitteln der Kriminalisierung?
Gibt es da schon politische Bestrebungen, diesen Straftatbestand vielleicht zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen?
Es gibt Bestrebungen, 265a StGB als Straftatbestand zu streichen. Insoweit macht die aktuelle Bundesregierung einen sehr guten Job. Sie schaut momentan, welche Straftatbestände des StGB überflüssig, reformbedürftig oder in Ordnungswidrigkeiten überführbar sind. Und 265a StGB ist da eine Baustelle, die als solche erkannt worden ist. Darüber hinaus wird diskutiert über unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, 142 Absatz 1 StGB. Es wird über die Cannabis-Legalisierung diskutiert. Wir reden also über einen Überblick über verschiedene kleinere Delikte, die möglicherweise in Zukunft nicht mehr mit dem strafenden Staat beantwortet werden müssen.
Ja, das könnte vielleicht auch zu die Personalproblematik ein Stück weit lösen und die Gerichte von, ich sage jetzt mal, unnötigen Verfahren auch entlasten. Wie sieht es denn in Bezug auf die Arbeitsbelastung der Gerichte aktuell aus?
Also tatsächlich ist das eine Baustelle, die im Kontext mit dieser Entkriminalisierung immer wieder genannt wird. Wenn ich sage, es gibt ein legitimes Ziel, das eine Strafe gebietet, ist zu sagen, ja bloß deswegen, weil die Justiz zu wenig Leute hat, bestrafen wir es nicht, ein schlechtes Argument. Aber real müssen wir einfach sehen, wir haben tatsächlich ein Personalproblem und das nicht nur unter RichterInnen und StaatsanwältInnen, sondern ganz besonders und zunehmend auf Ebene der Geschäftsstellen, bei denen, die uns zuarbeiten, die Boots-on-the-Ground-Arbeit in administrativer Hinsicht machen und in der Polizei. Vielleicht deswegen, weil wir sie zu schlecht bezahlen. Diese Zuarbeit ist essentiell, damit wir Staatsanwältinnen und RichterInnen unsere Arbeit effektiv machen können. Es bringt nichts, wenn wir Verfahren produzieren, noch und nöcher Anklagen schreiben bis zum Dort hinaus und Urteile sprechen, die dann nie zugestellt werden, die nie weiterverarbeitet werden. Wenn das nicht passiert, dann geht die Justiz genauso vor die Hunde, wie wenn es keine RichterInnen und keinen Staatsanwalt gibt, der über einen Fall entscheidet. Unsere Arbeitsbelastung ist hoch. Die ist hoch und wird in letzter Zeit immer höher, was unter anderem auch der Gesetzgeber dadurch verursacht hat, dass er Straftatbestände eingeführt hat, bei denen man sich fragen muss, ob sie braucht, oder Verschärfungen von Straftatbeständen vorgenommen haben, die auf den ersten Blick dem gesunden Menschenverstand entsprechen, aber auf den zweiten Blick sich als großer Boomerang erweisen. Ich rede hier beispielsweise von der Verschärfung von 184b StGB, Kinderpornografie. Es ist vollkommen richtig und absolut wichtig, die Herstellung von kinderpornografischen Schriften hart zu bestrafen. Wer Kinder missbraucht, hat für mich keinerlei Mitleid verdient. Und das Herstellen von Kinderpornografie ist ein Akt des Missbrauchs. Der Besitz und das Weiterverbreiten von Kinderpornografie schafft einen Markt für diese Bilder und Videos, hat aber nicht dieselbe deliktische Qualität wie das Herstellen dieser Bilder und Videos. Und ob es da wirklich erforderlich ist, es zum Verbrechenstatbestand zu machen, muss man echt diskutieren und wird momentan beim Bundesverfassungsgericht zu Recht diskutiert.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf unser anfängliches Thema mit den Armutsdelikten zurückkommen, dann wird heute häufig auch kritisiert, dass so eine gewisse Relation nicht wirklich vorhanden ist, wenn gleichzeitig Wirtschaftskriminalitätsdelikte in vergleichsweise geringen Strafen enden und Armutskriminalität in relativ sehr heftigen Strafen endet. Wie ist da so deine Position?
Eine grundsätzliche Aussage darüber lässt sich sehr, sehr schwer treffen, weil Strafzumessung richtigerweise eine Frage des Einzelfalls und der konkreten Person ist. Ganz häufig werden Armutsdelikte dann mit harten Strafen versehen, wenn sie halt nicht das erste Mal auftreten, sondern die 10., 15. Straftat ist und das Bundeszentralregister schon entsprechende Eintragungen vielleicht sogar mit einer Bewährungsstrafe vorsieht. Ja. Es gibt so eine gewisse Eskalationsspirale, wenn ich immer wieder mit Straftaten auffalle. Aber das ist zugleich das Problem, das ich vorher angesprochen habe. Naja, wenn ich jemanden auf eine Art und Weise bestrafe, die ihm nicht dabei hilft, wieder auf die Beine zu kommen, sondern stattdessen ihn aus seinem Umfeld herausreißt, ihm eine vielleicht gerade gewonnene Arbeitsstelle wieder kostet und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz hoch, dass ich ihn irgendwann mal wiedersehe. Und dann liegt es nicht an bösen Willen der Beschuldigten, sondern dann liegt es an ihren Lebensumständen, die sie kriminell machen. Davon unbenommen gibt es tatsächlich ein Ungleichgewicht, was die Schäden angeht, die beispielsweise Wirtschaftskriminalität oder Steuerhinterziehung verursachen und die durch Sozialleistungs Betrug verursacht wird. Der Schaden, der durch Steuerhinterziehung jährlich verursacht wird, ist im mehrstelligen Milliardenbereich exorbitant. Der gesamte Bereich des Sozialleistungsbetrugs hat Schäden von ca. 60 Millionen zufolge bei viel, 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 viel mehr Täterinnen und Tätern. Ja, also wir reden über eine ganz, 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 ganz große Anzahl an Beschuldigten, die einen Schaden von in Anführungszeichen nur 60 Millionen bundesweit verursachen jährlich, während ein deutlich geringerer Kreis an sehr gut verdienenden Menschen für Steuerhinterziehung in ganz großem Umfang verantwortlich sind. Wenn dann diese Menschen vor Gericht gestellt werden mit sehr guten Verteidigern, die sie sich regelmäßig leisten können, fallen die Strafen ungleich niedriger aus. Sie sind nämlich regelmäßig ErsttäterInnen, das erste Mal vor Gericht. Sie können sich gut artikulieren im Gericht, ihre Beweggründe darlegen, nachvollziehbar machen. Und es gibt schlicht und ergreifend eine verschobene Strafpraxis in diesem Bereich, die ich meines Erachtens nicht für gut heißen kann. Mhm.
Ja, jetzt zum Abschluss würde ich gern von dir wissen, welche konkreten Schritte wären nötig, um ein gerechteres Justizsystem zu erhalten?
Also das Erste, was wir machen müssen, ist tatsächlich ein Recht auf Pflichtverteidigung für jedermann, abhängig vom Einkommen, einzuführen. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, um mündigen Akteur im Strafgericht sicherzustellen. Das Zweite, was man meines Erachtens machen muss, ist die originären Armutsdelikte wie den 265a zu streichen und entweder eine Ordnungswidrigkeit zu überführen, dann kommen wir aber auch in Fragen der Ersatzstrafe oder schlicht und ergreifend der zivilrechtlichen Abwicklung zu überlassen. Schließlich und endlich müssen wir darüber uns immer im Klaren sein, welche Rolle Sprachbarrieren spielen. Und zwar nicht nur im Sinne von Übersetzungsbarrieren, die schon sehr, sehr hoch sind und durch den Zuzug von Migrantinnen und Migranten eine zusehende Frage im deutschen Justizsystem sind, aber auch für die an der Verständlichkeit unserer Justiz arbeiten, unsere eigene Nase fassen und schauen, dass wir mit unseren Beschuldigten so kommunizieren, dass sie die Botschaft verstehen, die wir senden wollen. Und das ist für alle Richterinnen und Richter, wichtig auch die, die meine Einschätzung, was die Ungleichbehandlung vor Gericht angeht, nicht teilen. Wir wollen doch, dass die Menschen zukünftig nicht mehr straffällig werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Ziel erreichen, ist ungleich höher, wenn wir ihnen nachvollziehbar machen können, warum sie vor Gericht stehen, was sie falsch gemacht haben und wie sie es in der Zukunft besser machen können. Diese Kommunikationsleistung ist unsere Kernkompetenz. Lasst uns da gemeinsam dran arbeiten.
Ja, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Simon, für die spannenden Einblicke.
Herzlich gerne.
Ja, und wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.
Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.